Phosphor und Schwefel sind, wie zum Beispiel auch Kohlenstoff und Stickstoff, wichtige Hauptnährstoffe im Pflanzenbau. Am Bioinstitut der HPLF Raumberg Gumpenstein wurde in einem 5-jährigen Versuch im Dauergrünland geprüft, ob und wie eine ergänzende Düngung mit Rohphosphat und elementarem Schwefel auf den Ertrag und die Futterqualität wirkt. Die Ergebnisse dieses Versuchs und wichtige Hintergrundinfos erfahren Sie heute im Podcast AgrarScience Wissen kompakt der HPLF Raumberg Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf Dr. Walter Staats vom Bio-Institut sehr herzlich bei mir begrüßen. Lieber Walter, herzlich willkommen im Podcast.
Willkommen. Danke, Andreas, für die Einladung.
Walter, warum ist das Thema Phosphor und Schwefel in der Grünlandwirtschaft und auch in der biologischen Grünlandwirtschaft ein Thema?
Es ist generell so, so wie du es schon anfänglich erwähnt hast, Phosphor und Schwefel sind Hauptnährstoffe, also neben Stickstoff und Kalium die wesentlichen in der Pflanzenzelle, die für das Wachstum, für die Produktion der Kulturen wesentlich sind und verantwortlich sind. Und wir wissen vor allem, was den Phosphor betrifft, aus vielen Bodenanalysen, vor allem gerade in der Biolandwirtschaft, dass die Böden hier immer geringere Gehalte aufweisen über Jahre hinweg.
Darf ich dazu was fragen? Mhm. Es gibt ja in der Analytik unterschiedliche Methoden, wie man Phosphor analysieren kann. Man kann ein Gesamtphosphorgehalt analysieren. Mhm. Es gibt die CAL-Methode, wo mit einer leichten Säure gearbeitet wird. Wie sind diese Werte überhaupt einzustufen?
Mhm. Hier ist, so wie du gesagt hast, die CAL-Methode ist die Standardmethode, mit der wir untersuchen. Sie bildet jene Phosphorpools im Boden ab, die eben über diese Säuren leicht extrahierbar sind. Also da wird zwar das nachgespielt, was die Pflanzen mit ihren Wurzeln oder auch die Säuren im Boden wirken, dann freispielen können an den Austauschoberflächen. Aber was mit dieser Methode nicht abgebildet werden kann, ist jene Phosphorpools, die im Leben, im Boden, sprich in den Organismen, durch absterbende Pflanzenteile, durch absterbende Bakterien, Pilze und so freigesetzt werden im Laufe der Vegetationsperiode. Das kann diese Methode nicht abbilden. Und hier muss man eben unterscheiden, reden wir von einem Boden, der vielleicht nur 1-2% Humus hat oder so wie es im Dauergrünland ist, wo wir teilweise über 10% Humusgehalte haben. Dort spielt dieser Pool, der über die CAL-Methode nicht erfasst wird, natürlich auch eine größere Rolle.
Okay, das heißt, wenn ich auf einem Sandboden bin, mit im Ackerbau, mit sehr geringen Humusgehalten, dann ist die CAL-Methode
super, weil sie sehr gut abbildet, was tatsächlich für die Pflanzen verfügbar ist, weil aus dem Humus relativ wenig kommt.
Gut, umgekehrt, ich habe einen humusreichen Boden, die Phosphorgehalte in der Analytik sind relativ tief, weil es organisch gebunden ist, im Humus zum Beispiel, in den Mikroorganismen, könnte ich ein Bild bekommen, ich habe zu wenig Phosphor in meinem Boden. Tatsächlich ist es aber so, dass ausreichend Phosphor da ist, es muss mir vor allem gelingen, das Phosphor zu mobilisieren, oder?
Genau. Also da kommt es darauf an, wie gut ist der Boden belüftet, also wie viel Grobbohren habe ich drinnen, wie gut ist die Feuchtigkeit des Bodens, damit er das Bodenleben dort leben kann, arbeiten kann, Zellteilung stattfindet, immer wieder abstirbt, neue Zellen sich bilden, neue Bakterien, Kolonien entstehen und so. Und auch diese produzieren ja Säuren, die dann auch wieder zum Lösen beitragen.
Gut, und es gibt ja einen alten Spruch im Bio-Bereich, man muss schauen, dass man den Boden gut belebt, weil ich dann auch die Nährstoffe gut aufschließe, oder?
Genau, natürlich. Und natürlich, was im Bio-Bereich auch relevant ist, wir sagen ja immer, die Pflanzen müssen sich die Nährstoffe erwachsen. Das heißt, je mehr Wurzeln vorhanden sind, je größer der Wurzelraum ist, Wurzeln scheiden auch Säuren aus, um aktiv eben diese Nährstoffe zu mobilisieren. Gerade von den Leguminosen kennt man das, dass die im Wurzelbereich sogar den pH-Wert leicht absenken können, um eben gerade so Elemente wie Phosphor, die ja gerade die Leguminosen extrem brauchen, auch mobilisieren können.
Ich bin sehr dankbar, dass du nicht nur über die Nährstoffgehalte redest, sondern dass wir schon über das Bodenleben reden, weil das ist ja gerade im Bio-Bereich eine ganz wichtige ein wichtiger Ansatz und der macht da Sinn.
Ich würde mal sagen, nicht nur im Biobereich, sondern generell, gerade wenn man so ein bisschen in die Gesellschaft hineinschaut, die Mikrobiomforschung wird immer wichtiger, gerade wenn es um unsere Gesundheit geht und hier auch ganz relevant ist, was wir über unsere Nahrung dann auch an Bakterien aufnehmen, die auch für unsere innere Gesundheit da dann ganz maßgeblich sind.
Jetzt hast du vorher gesagt, CRL-Analysenergebnisse sagen teilweise, dass wir auf Biobetrieben sehr wenig Phosphor im System haben. Und dann hast du gesagt, die Analytik ist aber nicht ganz gut, vor allem dann, wenn ein hoher Humusgehalt
ist. Nicht ganz treffend ist
sie. Ja, also genau.
Sie ist schon.
Gut, was gibt es für andere Varianten, Möglichkeiten, um zu prüfen, brauche ich jetzt ein Phosphor oder brauche ich keinen?
Also für mich zum Beispiel ist eine ganz banale einmal optische Betrachtung, wenn ich zum Beispiel einen guten Klebestand habe. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Fläche habe, wo ich ein Einsatz gemacht habe, dann kommt der Rotklee sehr gut.
Dann weil ist Klee und Phosphor bedürftig ist. Ja.
Genau, also da vor allem geht es darum, nicht, dass der Klee selber Phosphor braucht, sondern dass die Rhizobienbakterien brauchen Phosphor in Form des Energiestoffes ATP.
Adenosintriphosphat,
genau. Mhm. Das ist sehr, also die Knöllchen sind extrem phosphorreich, wenn man die ganze Leguminosenpflanze anschaut, weil einfach dieser N2-Spaltungsprozess so viel Energie verschlingt, um eben diesen Luftstickstoff zu binden für die Bakterien, dass die von der Pflanze da mit sehr viel Energie in Form von dem ATP versorgt werden.
Jetzt bin ich da ins Wort gefallen. Also du schaust einmal an, wie viele Leguminosen habe ich im Bestand. Du schaust dir die Ertragssituation insgesamt ein bisschen an,
genau. Oder? Also meistens ist es so, ich sage den Betrieben, versucht es einmal etwas mehr an Wirtschaftsdünger, Gülle oder Mist auf die Fläche hinzubringen und wenn es dann besser wächst, dann ist das meistens ein Anzeichen, dass da eher, und das beobachte ich sehr viel auf Biobetrieben, dass man, ich sage einmal, mehr eher beim Stickstoff ein Defizit haben als bei anderen Stoffen. Möchte jetzt aber nicht kleinreden, dass wir nicht diese Nährstoffe auch im Auge behalten müssen, weil natürlich diese CRL-Methode, wenn ich sie über mehrere Jahrzehnte beziehungsweise viele längere Zeiträume mal anschaue und hier Veränderungen, ich sage mal, gerade in abnehmenden Gehalten auftreten, dann weiß ich schon, dass der Speicher natürlich nicht aufgefüllt wird, sondern eher langsam abnimmt.
Ja, okay. Gesamtphosphorgehalte wären natürlich zum Beispiel auch interessant. Also dann hätten wir ein bisschen den Pool
ja,
als
wobei
Ganzes.
Diese Gesamtphosphorgehalte, das sind wir meistens so, ich sage mal, im Bereich von über 1 bis 2 Tonnen am Hektar. Wobei hier diese Freisetzung aus den mineralischen Bestandteilen, da reden wir von Jahrhunderten,
die dann wirklich also stattfindet. Also da bräuchte man wahrscheinlich ein bisschen eine abgestufte Analytik, noch eine bessere, vielleicht in Zukunft.
Ja, das wird hier, aber es ist natürlich auch sehr schwierig, da das zu fassen, was kommt wirklich über das Bodenleben, weil das auch nicht jedes Jahr gleich ist. Also wenn es ein sehr trockenes Jahr ist, wird sehr wenig natürlich freigesetzt werden. Wenn es ein feuchtes Jahr ist, ist tendenziell mehr los da im Boden.
Okay, jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen zum Schwefel. Der Schwefel war ja über Jahrzehnte kein Thema. Wir haben viel zu viel Schwefel im System gehabt. Ich erinnere an den sauren Regen. In meiner Studienzeit hat es damals gerade den Umbruch gegeben, wo man dann angefangen hat, den Schwefel abzuscheiden aus Treibstoffen. Wie schaut es da jetzt mit dem Schwefel aus? Wofür ist der wichtig? Wo kommt er her? Wie viel kommt über die Luft zurück?
Ja. Also warum wir uns das in einem Versuch sehr stark angeschaut haben, ist, weil natürlich wir wissen, dass über mehrere Jahre schon oder sogar Jahrzehnte, eben wie du gesagt hast, die Schwefel-Einträge über den Regen sehr stark abgenommen haben, zum Glück abgenommen haben, weil das hat ja vor allem unsere Wälder massiv geschädigt, hat ja auch so, weil es ist ja eine Schwefelsäure, die hier eingeregnet ist. Deswegen, und es ist natürlich auch am Markt jetzt sehr viel an Schwefeldüngern und hier sind auch bioerlaubte Düngemittel, wie zum Beispiel Gips, Kieserit oder Elementarschwefel, die auch der Biobetrieb einsetzen darf. Und wo ich ein bisschen beobachtet habe im Marketing, dass hier oft ein bisschen so das Wunder versprochen wird, dass wenn man das jetzt einsetzt, hier dann mit Ertragssteigerungen zu rechnen ist.
Jetzt möchte ich dich was fragen. Schwefel hat ja aber auch im Zusammenhang mit den Rhizobien eine wichtige Funktion. Ja, Schwefel ist ja auch da, wie der Phosphor auch wichtig, oder?
Genau, und vor allem nicht nur für die Bildung von Proteinen, weil Schwefel in den schwefelhaltigen Aminosäuren, mit in Cystein beispielsweise, vorhanden ist, sondern auch im Enzym, das ganz wesentlich ist für die N2-Fixierung, also für die Nitrogenase. Mhm. Also das heißt, wir haben hier auch Schwefel, der wichtig ist in diesem ganzen Fixierungsprozess. Deswegen gerade bei Leguminosen oder auch im Ackerbereich Pflanzen, die Senföle haben, wo man auch, also wie der Raps zum Beispiel, wo hier ein gewisser Schwefelbedarf vorhanden ist. Mhm. Warum wir uns das angeschaut haben, wir haben Vorversuche gemacht mit Schwefeldüngung und da haben wir ertragssteigernde Effekte gesehen im Dauergrünland und das wollten wir uns dann auch längerfristig anschauen. Also ich kann dazu nur sagen, in unserem Versuch hat man zwar durch die Schwefeldüngung bei dem Gehalten im Grünfutter.
Wir müssen den Versuch noch ein bisschen erklären.
Ja, ja.
Das heißt, du hast einen Versuch angelegt, genau, wo du jetzt Phosphor und Schwefel zusätzlich gedüngt hast zu einer Kontrollgruppe und dann auch in Kombination.
Ja, genau. Also wir haben einen Versuch gehabt, wo wir sowohl im Schnittsystem, also auf einer Vierschnittwiese, auf einer bestehenden und auf einer bestehenden Kurzrasenweide, also
intensive
Weidenutzung, haben wir jetzt Parzellen angelegt, wo wir dann einmal nur mit der normalen Gülledüngung, also die 150 Kilo Stickstoff über Gülle jährlich gedüngt haben, wo wir dann das ergänzt haben mit einer Phosphorergänzung, mit einer Schwefelergänzung und dann auch die Kombination dieser beiden.
Und der Effekt war?
Dass man in, wenn wir jetzt das Grünfutter uns angesehen haben, dass wir pro Kilo Futter eine leicht, also und da reden wir jetzt von einer Kommastelle höhere Gehalte, das war statistisch zwar signifikant, aber sie waren leicht erhöht.
Also man hat sowohl gesehen, Schwefel als auch Phosphor, Konzentrationen,
die Konzentrationen sind angestiegen
im Futter.
Es war aber im Vergleich dazu die Konzentration in der nur mit Gülle gedüngten Variante auch auf einem Niveau, was für die Tierernährung her in einem optimalen Zustand war beim Schwefel und beim Phosphor.
Okay. Das heißt, wie hat die Ertragssituation
ausgeschaut? Bei der Ertragssituation, wenn ich jetzt dann gehe auf Kilogramm Phosphor und Schwefel pro Hektar, die wir abtransportiert haben durch diese 4 Schnitte bei der Schnittnutzung und die 7 oder 8 Beprobungen bei der Kurzrasenweide, gab es keinen Unterschied.
Und auch im Ertrag an Trockenmasse?
An Trockenmasse keinen Unterschied. An Rohprotein
Weil man auch könnte nicht. Ja, genau, sagen, das ich habe ja Schwefel gedüngt, das war ja Hypothese, genau. Ich dünge Schwefel und Phosphor, getrennt oder in Kombination, und erwarte mir einen höheren Proteinertrag pro Hektar.
Genau.
Weil die Knöllchenbakterien aktiver sind.
Genau, das war die Hypothese dahinter, ist aber in diesen 5 Jahren nicht eingetreten, konnten wir nicht feststellen. Also was feststellbar war, dass innerhalb der ersten 2 Jahre da eine leichte Tendenz war, das war ein bisschen auch etwas, wo ich mir dann auch gedacht habe, aha, das dürfte interessant werden. Aber es hat sich mit den Jahren dann eigentlich im Ertragsniveau ausgeglichen, beziehungsweise hatte der sich veränderte Pflanzenbestand hatte größere Auswirkungen als diese Ergänzungsdüngung.
Okay, das heißt, aus dem Versuch kann man jetzt nicht schließen, dass unmittelbar auf diesen Flächen ein Schwefelmangel oder ein Phosphormangel im System vorgelegen ist. Ich habe euch aber auch ein bisschen die Nährstoffbilanzen angeschaut. Wenn ich das jetzt über 150 Jahre machen würde, wie hätte es dann ausgeschaut?
Naja, dann ist damit zu rechnen, dass natürlich eine
der Pool ein bisschen abgebaut wird.
Der Pool abgebaut wird, aber es gleicht sich natürlich auch das Niveau an. Mhm. Wenn ich über den Wirtschaftsdünger nicht diese Menge an Phosphor und Schwefel rückführe, die ich über das Erntegut abführe, wird auch der Ertrag sich langfristig auf dieses Niveau angleichen. Das hat man auch im Versuch ein bisschen gesehen. Das waren so ein bisschen Effekte auch von Trockenperioden im Sommer, wo dann auch ein bisschen Ertragsrückgang über die Versuchszeit beobachtbar war. Und dort wird sich's halt auch auf ein Niveau wieder einpendeln, wo dieses Düngung und Nutzung im Gleichgewicht dann sind.
Das heißt, langfristig macht es schon Sinn, die Hofdorbilanz, die Flächenbilanz sich anzusehen und auf eine möglichst ausgeglichene hinzukommen. Natürlich aber nicht vorzuhalten, drüber zu düngen, nur damit ich auf der sicheren Seite bin. Also den Boden genau. einmal zu beleben, ist einmal der erste Schritt, oder?
Genau, ja. Und das mache ich in erster Linie mit den Wirtschaftsdüngern, weil die Wirtschaftsdünger neben Schwefel und Phosphor alle anderen wichtigen Nähr- und Spurnährstoffe liefern, ja. die für das Leben im Boden ganz relevant sind. Mhm. Also da geht es dann nicht nur um die Hauptnährstoffe, sondern auch um die Spurenelemente, die dann in ihrer Ausgewogenheit erst zu einer Aktivierung des Bodens führen können. Und deswegen ist es auch ganz relevant, hier ausreichend Wirtschaftsdüngermengen wieder an den Boden heranzuführen.
Es hat in der Schweiz ja einen interessanten Versuch gegeben, wo man sich angeschaut hat, wie wirkt der Wirtschaftsdüngerdüngung über Jahrzehnte im Vergleich zur reinen mineralischen Düngung und so weiter. Und vielleicht kannst du uns dazu ein bisschen was sagen, weil das ist schon spannend, finde ich.
Ja, also dort ist auch rausgekommen, dass zum Beispiel zu geringe Viehdichten zu keiner Humusstabilisierung, das ist dort auf Ackerflächen natürlich passiert, dieser Versuch, führt, sondern erst ob so 1,4 GVE am Hektar. Also es geht wirklich darum, dass ausreichend Düngermenge pro Hektar wieder rückgeführt wird, dass wir wirklich einen Humusstabilisierung und Aufbau haben. Also ich muss eigentlich mehr Stickstoff zuführen pro Jahr, als ich abführe, damit ich, weil ich ja immer im System Verluste habe, damit ich einmal überhaupt das Niveau halten kann.
Damit ich das jetzt nochmal zusammenfasse oder nochmal mir zu Gemüte führe. Wenn ich einen zu geringen Tierbesatz habe und zu wenig Nährstoffe zurückbringe, also du hast irgendwas geredet von einem GVE oder 1,4 ja. GVE, ja. so, dann bin ich sogar humuszehrend ja, genau. im System. Das heißt, um den Humusgehalt zu stabilisieren, brauche ich einen Mindesttierbesatz, ja. die Düngermenge.
Genau. Weil Humusaufbau immer im Verhältnis, also Kohlenstoff, immer mit dem passenden Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis einhergeht. Also das, wir reden immer von, gerade in der heutigen Klimadiskussion, immer von Kohlenstoff, vergessen aber in der Humusdiskussion, dass es auch um den Stickstoff geht. Mhm. Wir brauchen das richtige CN-Verhältnis, um Humus aufzubauen, um Humus stabil im System zu halten. Und deswegen bringt es mir nicht nur, also nur immer mehr Kohlenstoff hineinzugeben, sondern ich muss ja dementsprechend den Eiweißbaustein Stickstoff mitliefern, damit hier auch ein Einbau, ein Umbau von den Organismen stattfinden kann. Ja. Und das ist ganz relevant.
Das Ganze ist wieder einmal mehr als die Summe der Teile so in dem Zusammenhang. Jetzt kennt jemand sagen, mit was habt ihr überhaupt für einen Schwefel gedüngt? Darf ich überhaupt Schwefel düngen und Phosphor düngen in Bio? Und was habt ihr wirklich verwendet? Habt ihr den falschen verwendet?
Also wir haben uns, also beim Phosphor hat man relativ wenig Möglichkeiten im Bio-Bereich. Also wir haben uns für den Standard-Phosphor entschieden, also das rohphosphärchartige Rohphosphat, also bergmännisch abgebaut und hier als mineralisches Phosphat, was natürlich erst im Boden aufgeschlossen werden muss.
Ihr habt es oberflächlich ausgebracht?
Genau, also wir haben es
in jedem Jahr, genau. diesen 5 Jahren?
Also in den ersten 3 Versuchsjahren, danach nicht mehr. Mhm. Und um eben hier wirklich ausreichend Menge zuzuführen. Und das war dann schon spannend, obwohl dieses Rohphosphat ja wirklich erst in den Boden eindringen muss. Oder auch der Elementarschwefel, der ist ja auch nicht pflanzlich.
Also das zweite war elementarer Schwefel?
Genau. Mhm. Wir haben das absichtlich als Mehl fein damit und dann auch eingerührt in das Wasser, damit es möglichst schnell in den Boden einfiltriert und damit hier, weil das Bodenleben erst diese Elemente schnappen muss und dann so umwandeln muss, dass es als Phosphat und als Sulfation dann für die Pflanze aufgenommen werden
kann. Das ist ja was Wichtiges, das haben wir vorher vielleicht nicht gesagt. Also es ist ja wichtig, dass diese Elemente erstens relativ gut in den Boden kommen und dann, dass sie auch dann Zeit haben, aufgeschlossen zu werden, weil sie so als solches direkt
nicht aufnehmbar sind. Also das heißt, es ist auch keine Gefahr, dass die dann ausgewaschen werden können, weil zum Beispiel beim Sulfation, wenn ich das als Gips oder Kieserit gebe und ich habe da zum Beispiel also eine schlechte Aufnahme, dann ist das Sulfation nach dem Nitration extrem auswaschungsgefährdet. Mhm. Also das heißt, das ist in Grünland natürlich auch immer, ich sage einmal, eher eine hypothetische Sache, weil die Grünlandböden durch die hohen Humusgehalte und die hohen Wurzelmassen relativ wenig durchlaufen. Aber natürlich ein Aspekt. Und hier haben wir bewusst diese eher langsam wirkenden. Und trotzdem war es ja spannend, dass wir trotzdem bei den Gehalten gesehen haben, dass man genau identifizieren hat können, ob das jetzt mit Schwefel oder Phosphor gedüngt worden ist, weil es in den Gehalten Effekte gezeigt
also
hat.
Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich habe das Falsche eingesetzt und ich habe es auch falsch angewendet, sondern es hat gewirkt.
Ja.
Es hat aber zu keiner Erhöhung der Proteinbildung durch die...
Sagen wir mal so, es war ökonomisch ist es nicht relevant oder halt nicht interessant, das einzusetzen, weil diese Effekte für einen Betrieb ja keinen Sinn machen.
Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, es gibt andere Betriebssituationen, oder?
Es gibt natürlich andere.
Wo könnte es aus deiner Sicht schon Bedeutung haben?
Also meistens ist es so, wenn man sagt, jetzt in einem sehr extensiven Bereich, macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, wo die Viehdichten schon so gering sind, weil dort würde ich jetzt weniger den Phosphor und Schwefel als den Mangel sehen, sondern eher den Stickstoff.
Ja.
Also generell, oder sagen wir mal so, die Wirtschaftsdüngermenge an sich, die dort fehlt. Also da wäre es wahrscheinlich sinnvoller, die Möglichkeit zu überlegen, ob er als Biobetrieb irgendwo einen Wirtschaftsdünger als Mist, Form von Mist zukaufen kann. Weil da würde ich dann sowieso diese Elemente mit einbringen. Und natürlich dann in Spezialkulturen Obst-Gemüsebau, wo natürlich für die menschliche Ernährung hier dann ein ganz anderer, weil ja da sehr viel abtransportiert wird und da relativ, die dann meistens auch selbst keine Tiere am Betrieb haben und wo dann meistens auch kein Dünger rückläufend ist.
Ja, wie viel Schwefel kommt so über die Luft zurück?
Also da sind wir jetzt im einstelligen Kilobereich. Also
nicht einmal 10 Kilo im Jahr.
Nicht einmal, hängt natürlich ab, bin in der Nähe von Städten, Industrie und so, wo vielleicht dann doch ein bisschen Schwefelausträge noch vorhanden sind. Bei uns ist es so um die 5 Kilo.
Und beim Phosphor ist ja auch fast nichts.
Also beim Phosphor, das kann man vernachlässigen.
Die Pollen, die hereinfliegen, oder kommt jetzt mal über den Regen nicht viel.
Vielleicht zurück. Noch etwas, was viele Betriebe sehen, ja, weil mit dem wird ja geworben, das erste Jahr Schwefeldüngung und dann sieht man, wieder sehr saftig grün wird. Beim Schwefel gibt es eine Mobilisierung von Stickstoff. Also es gibt das Verhältnis 1 zu 10. Also wenn ein Kilo Schwefel fehlt, können 10 Kilo Stickstoff von der Pflanze nicht aufgenommen werden. Das ist ein bisschen so eine Sperre dann drinnen. Und das ist etwas, was ich immer versuche zu argumentieren. Im ersten Jahr oder in den ersten 2 Jahren, wenn ich was ausbringe, da sehe ich natürlich diese Mobilisierungseffekte sehr stark. Und vor allem, wenn mehr Stickstoff da ist, größere Blätter, dunklere Blätter, bessere Photosyntheseleistung, besseres Zellwachstum. Aber dieses Niveau gleicht sich dann an, weil wenn ich das jetzt aus diesen Vorräten, aus dem Humuspool des Bodens mobilisiere, müsste ich ja langfristig mehr Wirtschaftsdünger wieder auf der Fläche einbringen, damit ich diese Pools wieder auffülle, um immer diesen Push-Effekt zu haben. Okay. Und da muss man eben aufpassen, dass solche Grotter Schwefel in den Anfangsjahren oft eine deutliche Wirkung zeigen kann.
Auch wenn es der elementare Schwefel ist?
Ja. Weil hier natürlich durch die Aktivität des Grünen kommt es natürlich darauf an, es muss jetzt nicht immer mehlfein sein. Es gibt zum Beispiel auch Granulate, die wasserlöslich sind. Also da kommt es darauf an, wie fein vermahlen ist das Urprodukt. Und dann wird das mit einer Substanz verklebt, die dann im Idealfall gut wasserlöslich sein soll, damit sie auch schnell in den Boden hineinkommt.
Wie war insgesamt das Ertragsniveau auf deiner Fläche?
Waren
wir da im extensiven Bereich?
Nein, wir sind dort in einem sehr guten Bereich gewesen. Ich sage einmal, am Weidebereich so 9 bis 10 Tonnen im Trockenmasseertrag. Also, und im Schnittbereich eher da über die 10 Tonnen am Hektar.
Das ist sehr, sehr viel.
Das ist extrem viel.
Also da hätten wir was sehen müssen, wenn es...
Genau. Aber wir haben diese Versuche mit Schwefel und Phosphor auch schon bei Kleegras auf einem sehr guten Ackerbaustandort auf unserem Bio-Ackerbaubetrieb in Österreich gemacht. Auch dort war der Effekt mit diesen elementaren Düngemitteln nicht erkennbar. Also da war zum Beispiel auch die reine Gülle-Variante sogar besser, wo man nur leicht 2 Güllegaben bei einer 4-schnittigen Kleegrasfläche gedüngt haben. Da war die besser als wie die Ergänzung mit Schwefel und Phosphor.
Also schon im Auge behalten, auch an eine Zusatzdüngung denken, aber vor allem auf den Wirtschaftsdünger achten, oder? Dass ich den Wirtschaftsdünger in ausreichender Menge, abgestufte Grünlandnutzung, dort wo viel Ertrag ist, auch mehr düngen, dort wo eh nichts geht, weniger düngen, zurückfahren, Biodiversität setzen und so weiter. Abgestufte Grünlandnutzung, oder?
Und lang, steht außer Frage, würde ich mal sagen. Also das ist für mich so eine Grundvoraussetzung eines funktionierenden Bio-Grünlandbetriebes, damit das ganze System auch funktioniert. Aber trotzdem immer wieder auch die Hofdauerbilanz, jetzt nicht jährlich und nicht alle 2 Jahre, sondern wirklich in größeren Zeitabständen auch zu rechnen, um zu schauen, wo sind meine nährstoffmäßigen Schwachstellen? Ist es der Phosphor? Ist es der Stickstoff? Was habe ich auf meinem Betrieb, wo ich Stellschrauben habe und wo ich vielleicht irgendwann einmal reagieren muss?
Ja, damit ich nicht sozusagen von der Sparkasse die ganze Zeit das Geld übernehme und dann irgendwann einmal drauf komme, spätestens dann, wenn die Bank den Kredit
wiederholen
will.
Ja, genau.
Das geht halt im Grünland dann schwer,
genau.
Dass ich aufstehe, oder?
Genau.
Mhm. Genau. Also im Auge behalten, die Bilanz auf gutes Wirtschaftsdüngermanagement setzen, was gehört da dazu?
Also da auf alle Fälle einmal schauen, dass man möglichst Verluste, vor allem die stickstoffförmigen Verluste, reduziert. Mhm. Gerade so Elemente wie Kalium und so sind gerade in Sickersäften drinnen. Das heißt, müsste ja nicht irgendwo umliegen lassen,
dass diese Sickersäfte
wohin rinnen, wo sie dann keine Düngerwirkung entfalten. Mhm. Also auch das Auffangen. Also deswegen machen diese Regelungen aus der Nährstoffsicht Sinn. Mhm. Weil es gerade für einen Biobetrieb, der ja im Regelfall nicht zu viel von allem hat, es ganz wesentlich ist, die bei sich zu behalten am Betrieb und dann zielgerichtet auf den Flächen auszubringen, wo sie benötigt werden. Mhm. Und natürlich dann auch möglichst emissionsarme Ausbringtechnik, wo man dran ist, wo ich natürlich weiß, dass das immer einzelbetrieblich oft schwieriger ist, vor allem wenn wir an Gülle denken. Aber es würde vom Bodenleben her, vom Pflanzenwachstum, vom Ertrag her, extrem Sinn machen, an Gülle, die halt sehr viel flüchtige Stickstoffverbindungen da drin hat, sehr bodennah auszubringen, damit dieser Eiweißbaustein Stickstoff in den Boden gekommt und nicht über die Atmosphäre verdampft.
Natürlich, langfristig wird es wahrscheinlich auch notwendig sein, dass die Gesellschaft insgesamt schaut, dass diese Nährstoffkreisläufe wieder geschlossen werden, dass Komposte wieder zurückkommen.
So ist es,
ja. Das könnte man sich als Biobetrieb ja auch vornehmen, dass ich kompostieren beginne auf Gemeindeebene und mir diese Nährstoffe ein bisschen zurückhole.
Genau.
Natürlich landen viele unserer Nährstoffe auch in den Kläranlagen und werden teilweise jetzt oder werden jetzt entsorgt. Mhm. Und das wird sich langfristig so nicht ausgehen. Das wird sich die Gesellschaft sowieso vornehmen müssen.
Also sagen wir so, der Klärschlamm ist einer der wesentlichen Phosphorpools, den wir in der westlichen Welt hätten. Mhm. Und hier wäre gerade für Bio zukünftig eine sehr große Chance, weil es gibt ja schon sehr gute technische Verfahren, diese Phosphorverbindungen aus diesen Klärschlämmen schadstofffrei zu extrahieren. Ich sage nur da das Wort Struvite, das ist ein Orthophosphat, der für Bio sehr interessant wäre, weil das ein als Phosphat vorliegt, als organische Verbindung, die unmittelbar eine Düngerwirkung tatsächlich erhätte. Mhm. Wobei man auch wieder da hier sagen muss, da ist vielleicht das Grünland jetzt nicht unbedingt der erste Adressat, da sind vielleicht Gemüse. Und Obstkulturen oder Ackerkulturen, wo hier menschliche Nahrungsmittel produziert werden, eher die primären Ziele dieser Düngerstoffe.
Und weil sie relativ teuer sind.
Sie sind auch aktuell sehr teuer, ja. Mhm. Aber wie gesagt, im Bio momentan noch nicht möglich, weil einfach Klärschlamm per se und damit automatisch alle Derivate, also alle Stoffe, die aus Klärschlamm gewonnen werden, nicht zulässig sind.
Ja, das ist also eine Baustelle, die mittelfristig
Veränderungen braucht. Genau, hier muss es eine Verordnungsänderung
natürlich geben. Das ist natürlich jetzt nicht unsere Hausaufgabe.
Das ist nicht unser,
wir machen Forschung für die Biobauern,
genau.
Jetzt in der praktischen Anwendung. Und dafür möchte ich euch weiterhin alles Gute wünschen. Wir haben uns mitgenommen in die Welt des Bodens, in die Welt des Grünlandes, und dafür danke dir und ich wünsche euch alles Gute in eurer Arbeit. Und bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Dabeisein, fürs Zuhören und ich hoffe, es ist viel Interessantes dabei gewesen. Bitte sagen Sie weiter, wenn es Sie interessiert hat. Geben Sie unseren Podcast weiter. Wir freuen uns über immer mehr Zuhörende und Zusehende. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumwerk Doppenstein.